ARD.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Willkommen zu unserem Büchermagazin. Eine der Standardfragen, die Schriftsteller auf Lesungen gern gestellt bekommen, lautet: Wie haben Sie eigentlich angefangen mit dem Schreiben? Der Held in Christoph Magnussons neuem Roman ist selbst Dichter, also Autor, und gibt auf diese Frage eine verblüffend schöne Antwort.
Ich glaube, die interessantere Frage ist, warum ich nicht wieder aufgehört habe mit dem Schreiben. Um mit dem Schreiben anzufangen, braucht es doch gar keinen Grund. Das tun so viele. Ich konnte aber gar nicht wieder aufhören. Ich war so begeistert davon, wie sich die Welt um mich herum verändert, seit ich über sie schreibe. Die Welt wird veränderbar.
So schreibt es Christoph Magnusson in seinem neuen Roman »Die Reise ans Ende der Geschichte«. Gleich spreche ich mit ihm darüber, hier bei uns im Büchermagazin.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Beim Lesen des neuen, so lustigen wie rasanten Romans von Christoph Magnusson habe ich an einer Stelle kurz gestutzt. Lässt Magnusson darin doch einen Satz fallen, der von seinem Schriftstellerkollegen Hans-Erich Nossack stammt und der bereits in Christoph Magnussons Debüt »Zuhause« 2005 gefallen ist. Er lautet: »Die Last unserer Erinnerungen macht uns träge.« Auch wenn das vermutlich stimmt, wer kurz rekapituliert, welche Romane von Christoph Magnusson in den vergangenen 20 Jahren alles erschienen sind und dann vielleicht auch sein überaus erfolgreiches Theaterstück Männerhort auf der Bühne oder in der Kinoverfilmung gesehen hat, der erinnert sich an äußerst heitere Leseerlebnisse. Denn dieser Autor kann nicht nur famose Dialoge schreiben, er kann einfach sehr kurzweilige Geschichten erzählen. Das weiß jeder, der seinen Arztroman kennt und auch seine Kunstbetriebssatire »Ein Mann der Kunst«. In dieser Woche nun erscheint Magnussons neuester Roman »Die Reise ans Ende der Geschichte«. Und ich freue mich sehr, mit Christoph Magnusson darüber sprechen zu können. Hallo nach Berlin.
Hallo nach München. Hallo, Herr Kortzen.
Sie waren, Herr Magnusson, 2023/24 Stipendiat in der Villa Massimo in Rom. Und wer Ihr neues Buch liest, der kann schon den Eindruck gewinnen, dass dieser Aufenthalt bei Ihnen Spuren hinterlassen hat. Denn ein beträchtlicher Teil des Romans spielt ja in Rom.
Ja, das ist richtig. Also der Schauplatz ist etwas, was mich natürlich sehr, 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 sehr beeindruckt hat. Also wen beeindruckt Rom nicht? Und ich habe dann aber den Rest dann doch recht weit weg von meinem eigentlichen Leben gemacht, weil es geht nämlich um einen jungen Dichter, der optimistisch in die Zukunft guckt, der hat Erfolg und sowas, und dann wird er aber von einem Geheimdienst rekrutiert und soll Agent werden. Und das ist dann doch mir in Rom nicht passiert.
Ja, Sie sprechen es schon an, dass die Reise ans Ende der Geschichte dem Genre nach ein Spionageroman eigentlich ist. Ich würde es als komischen, urkomischen Spionageroman charakterisieren wollen. Das ist ja eigentlich was Urbritisches, dieses Spy-Novel. War das für Sie die Herausforderung dabei, sich mal in diesem Genre auszuprobieren?
Ja, ich glaube, also Herausforderung, das klingt mir jetzt ein bisschen zu sportlich eigentlich fast schon, weil es war eine Idee, die mich so begeistert hat, nämlich die Idee, dass Künstler, dass Schriftsteller eigentlich die idealen Spione sind. Also die können überall auftauchen, vom Botschaftsempfang über die Opernpremiere bis zur irgendwie schmutzigen Party, da wundert sich niemand, die können 3 Tage in einem Café sitzen, auf ein Haus gucken und sich Notizen machen, und niemand wundert sich, wenn die sich merkwürdig verhalten. Und gleichzeitig reden eben viele Leute auch mit Schriftstellern natürlich. Das sind Leute, denen man gerne Sachen erzählt, weil man sich ja oft, wenn man mit Künstlern und Literaten spricht, ein bisschen freier vielleicht fühlt, weil die Kunst eben erstmal so ein vermeintlich, ja, ein Freiraum ist, ein zweckfreier Raum, wo man erstmal einfach sich reinwirft und dass man sich auf sich wirken lässt. Das sind alles Sachen, die dazu geführt haben, dass ich eben gedacht habe, eigentlich kann man James Bond total vergessen. Die besten Spione, das sind eigentlich die Schriftsteller.
Ein junger Dichter, Sie haben es gesagt, ein fiktiver Schriftsteller namens Jakob Dreiser steht also im Zentrum Ihres neuen Romans, der eben durch die Bekanntschaft mit dem biederen BND-Beamten Dieter Germeshausen unversehens zum Geheimagenten wird. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie eine Autorenfigur in einem Roman auftreten lassen. Ich erinnere mich an »Das war ich nicht« 2010, da war es ein 60-jähriger Pulitzer-Preisträger in der Schreibkrise, Henry Lamarck. Und ihr neuer Held, der Poet Jakob Dreiser ist nun bedeutend jünger, keine 25 Jahre alt, aber schon in jungen Jahren eine offenbar sehr erfolgreiche Literatenfigur. Was reizt Sie so daran, Schriftsteller zu Romanfiguren zu machen?
Ja, was mich daran reizt, ist, glaube ich, in erster Linie die Abenteuer, die solche Leute erleben können, weil sie erstmal ja eben diesen relativ freien Lebenswandel haben, aber auch immer so ein bisschen was Schusseliges ja auch haben. Also so, das würde ich jetzt zumindest nach 25 Jahren im Literaturbetrieb behaupten, dass das durchaus vorkommt, dass die Leute nicht so ganz wahnsinnig lebenstauglich sind und auch so ein bisschen die Realität jetzt vielleicht so teilweise wahrnehmen, aber teilweise sie einfach auch selbst in ihrem eigenen Kopf machen. Also als würden sie dauernd eigentlich als Erzähler durch die Gegend laufen, die immer nur so eigentlich so die Hälfte vielleicht wahrnehmen von dem, was da ist. Und die andere Hälfte ist Fantasie, die andere Hälfte ist Wunschdenken. Das macht es für mich erstmal interessant, mit solchen Leuten umzugehen, weil da eben dann so eine gewisse Spannung ist. Und also die stehen eigentlich in einem dauernden Konfliktverhältnis mit der Welt, ne? Weil viele Sachen dann doch eher so sind wie in ihrem Kopf und nicht wie im wirklichen Leben. Und daraus entstehen natürlich Konflikte, Unfälle, Missgeschicke, lustige Situationen. Das finde ich einfach reizvoll.
Und was mir besonders gut gefallen hat, ihn umweht ja auch so ein kleines Geheimnis, diesen Jakob Dreiser. Er wird von seinen Freunden Mr. Populär gerufen, aber man erfährt eigentlich nie so recht, was diesen Dichter in so jungen Jahren schon so bekannt hat werden lassen. Er ist wohl mal mit Hans-Dietrich Genscher in die Vereinigten Staaten gereist und hat schon im Moskauer Bolschoi-Theater gelesen. Ist auch im Fernsehen aufgetreten, aber Näheres bleibt ganz bewusst im Dunkeln, nehme ich an, oder?
Ja, das ist in erster Linie, also dieses mit Mr. Populär, natürlich auf seine Karriere bezogen. Das ist, dazu muss man sagen, dass der Roman eben in den 90er Jahren spielt. Ja. Und das ist auch wichtig für diesen Roman, weil dieser Jakob Dreiser, dieser junge Dichter, einfach so ein Mensch ist, der nun auch wieder so ein bisschen wie ich in den 90er Jahren einfach wahnsinnig optimistisch ist, blauäugig, der so voll glaubt an das Ende der Geschichte, dass jetzt die Demokratie gewonnen hat. Man muss einfach gar nichts mehr tun. Man muss auch gar nicht politisch sein oder sich engagieren. Das geht jetzt alles automatisch in Richtung Fortschritt. Das haben ja zumindest im Westen damals viele junge Leute gedacht. Dadurch kam dann ja auch diese unpolitische Popliteratur damals mit solchen Autoren wie Christian Krach, die jetzt sich bewusst abgesetzt haben von den 68ern mit ihrem politischen Programm. Das heißt, das war eine Zeit, wo man wirklich einen großen Optimismus hatte. Und das finde ich auch interessant daran, sich heute daran zurückzuerinnern. Weil diese Zeit eben so, ja, es mich immer wieder frappiert, wie anders diese Zeit war im Vergleich zu heute. Und ich glaube, dass die Zeit, auf damals zurückzugucken, dass das uns auch eine ganz neue Perspektive auf die ganzen Probleme bieten kann, die wir uns heute auf die wir eigentlich so starren wie das Kaninchen auf die Schlange, denen wir so ausgeliefert sind. Und da ist eben auch wichtig, dass er eben als Dichter so jung Erfolg gehabt hat. Das ist im Prinzip so jemand, der so das junge Gesicht der Wende war, weil er eben als Dichter zusammen mit einer jungen Russin viel geschrieben hat. Die sind sozusagen so ein bisschen wie die Scorpions in der Musik, die sozusagen ein künstlerisches Bild für eine neue Zeit. Es gab damals ja so einige so prägende Bilder, die viel damit zu tun hatten, dass eine neue Zeit anbricht. Also der verkleidete Reichstag zum Beispiel. Ja. Mstislav Rostropowitsch, der Cellist, der am Brandenburger Tor spielt, Bernstein mit den Berliner Philharmonikern, Beethovens Neunte, auch da, alles an der gefallenen Mauer. Und so gibt es das ja auch unter den Dichtern, also zum Beispiel mit Amanda Gorman, die bei der Einführung von Joe Biden ein Gedicht vorgelesen hat. Also ja. Es gibt immer wieder diese künstlerischen Kristallisationspunkte von Wendepunkten in der Geschichte. Und so ein Mensch ist dieser Jakob Dreiser.
Mitte der 90er Jahre, Wind of Change, hatten wir alle noch im Ohr. Wirklich eine sehr zuversichtliche und hoffnungsfrohe Zeit und ja auch die Zeit, als gerade dieses berühmte Buch von Francis Fukuyama erschienen ist, auf das sich ja eigentlich auch Ihr Romantitel so ein wenig bezieht, vom Ende der Geschichte. Dieser Politologe hat es damals veröffentlicht, 1992, und ja, er hat damit wirklich so eine Art von Ende der Geschichte ausrufen wollen, was ja bekanntlich nicht stattgefunden hat, aber ich würde sagen, der unerschütterliche Optimismus, von dem Sie jetzt schon gesprochen haben, der zeichnet ja auch diesen Jakob Dreiser insbesondere aus, oder?
Ja, das ist jemand, der wirklich als Kind gelitten hat unter dieser bleiernen Stimmung, die es also zumindest im Westen ganz stark ja gab, die dauernde Angst vor dem Atomkrieg, diese wirklich ja sehr in diesen Blöcken erstarrte Welt. Und das hat ihn so geprägt und deswegen ist es umso mehr ein Aufatmen für ihn, diese 90er Jahre, als das alles weg war und man auf einmal dachte, man hat überlebt. Also man feiert im Prinzip das Ende vom Ende der Welt, dass es das nicht gekommen ist. Und das ist für diesen Jakob Dreiser ganz wichtig. Und na, dann prallt er natürlich auf einen alten Geheimdienstmitarbeiter vom BND, der für den diese Zeitenwende natürlich eine völlige Katastrophe ist, weil der jetzt sich gar nicht mehr zurechtfindet. Der hat nur gelernt, in diesen Blöcken zu denken, der alte Geheimagent, Dieter Germeshausen heißt der. Und ja, die stolpern jetzt zusammen durch diese Welt. Also der eine denkt immer, es ist alles toll und versucht auch immer so ein bisschen diesen, also Jakob Dreiser denkt, es ist alles toll und versucht den Dieter Germeshausen so ein bisschen davon zu überzeugen, dass vielleicht doch nicht alles schlecht ist, was sich verändert hat. Und Dieter Germeshausen hingegen, der sitzt da so ein bisschen und guckt sich diesen jungen, blauäugigen Mann an und denkt irgendwie, na, der wird schon auch noch durch das Leben gezeichnet werden und freut sich eigentlich fast ein bisschen darauf, wenn dem dann ein Missgeschick passiert. Das heißt, die sind so ein bisschen so ein gegensätzliches Paar, was durch diesen Roman ja geht und sehr oft stolpert.
Und gemeinsam dann auch auf Mission geht nach Kasachstan, genauer nach Almaty, dort auch übrigens ins Goethe-Institut. Ich habe mich gefragt, ob Sie selbst mal da gewesen sind auf dem Goethe-Ticket.
Ja, ich war in der Tat da, aber noch bevor es überhaupt ein Goethe-Institut dort gab. Ich war 1991 da. Der Hintergrund ist, dass ich in der Tat Russisch gelernt habe in Hamburg.
Noch eine Ähnlichkeit mit Jakob Dreiser.
Ja, genau. Das ist also, ich musste mich entscheiden zwischen Latein und Russisch als zweiter Fremdsprache. Das war 1987, also Glasnost, Gorbatschow, das ging da gerade alles los. Und mein deutscher Großvater, der an der Ostfront war im Krieg, meinte zu mir, lern Russisch. Das ist die Sprache der Zukunft, die Sprache des Friedens. Und es gab damals eine richtige Russland-Begeisterung. Also sogar unsere Eltern haben abends freiwillig mit unserem Russischlehrer Russisch gelernt. Und der hat so Dia-Vorträge gemacht und da kamen alle und so. Es gab irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Hamburg war oder ob es das generell im Westen gab, es gab eine riesige Neugier, die dann natürlich in den Jahrzehnten danach auch sehr enttäuscht wurde und oder eine Blauäugigkeit, die sich uns dann irgendwann ja zu dem Platzen einer illusorischen Blase geführt hat. Aber das ist der Hintergrund und das hat dazu geführt, dass ich mit 15 damals einen Schüleraustausch mitgemacht habe und einen Monat in damals wirklich noch Alma-Ata war. Also das waren die letzten Monate der Sowjetunion.
Jakob Dreiser zitiert gern einen Satz des isländischen Nobelpreisträgers Halldór Laxness, den auch sein Schöpfer, der Halbisländer Kristoffer Magnusson, gern anführt. Dieser Satz lautet, man beginnt als Poet und endet als Handlungsreisender. Fühlen Sie sich, der Sie ja gerade auf Lesereise sich befinden, inmitten einer sehr langen Lesereise quer durch Deutschland, fühlen Sie sich da auch als Handlungsreisender in eigener Sache?
Na, es ist, das sage ich in erster Linie gern, weil das natürlich so ein bisschen lustig ist, weil es ist, man kommt sich dann so vor, als würde man jetzt so mit Staubsaugern durch die Gegend fahren oder mit Bürsten oder was, mit was die Leute sonst heute wahrscheinlich mit Stromanbieterverträgen oder sowas. Das ganz so ist es ja nun doch nicht, weil man ja die Sachen im Prinzip nicht selber verkauft. Man geht ja in Buchhandlungen, also ich habe ja jetzt kein Rollköfferchen dabei, wo ich dann selber meine Romane verkaufe, sondern so ein bisschen glamouröser ist es ja schon, dann einfach nur mit so ganz leichtem Gepäck und irgendwie meistens auch ohne größeren Zeitdruck mit der Bahn von einem Ort zum anderen zu fahren und überall kommen Leute, zahlen Geld dafür, hören sich so eine Lesung an, fragen danach noch was, man redet ein bisschen nett mit denen, die kaufen ein Buch. Das sind ja eigentlich tolle Veranstaltungen und man sollte eigentlich auch immer wieder betonen, wie einmalig das ist im deutschsprachigen Raum. Also wie zum Beispiel Kolleginnen aus Italien oder Island, wie die uns beneiden darum, dass Leute kommen und Eintritt bezahlen für Lesungen. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht denkbar. Und dass die Leute auch so lange zuhören und diese Lesungskultur, die wir haben, von riesigen Festivals bis zu kleinen Buchhandlungen, die ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und deswegen, ja, bin ich eigentlich sehr, sehr gern diese Form von Handlungsreisendem.
Als Literaturkritiker ist man oft das, was Christoph Magnusson mal so schön Nörgelnuss nennt in seinem neuen Roman Die Reise ans Ende der Geschichte. An diesem Roman gibt es aber so gar nichts auszusetzen. Im Gegenteil, man will ihn immer nur loben, denn man liest ihn mit dem allergrößten Vergnügen. Das Buch erscheint diese Woche bei Klett-Cotta für 25 Euro und ich danke Christoph Magnusson sehr für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit, Herr Magnusson.
Herr Krotzen, vielen Dank.
Wer in Zusammenhang mit dem US-Bundesstaat Minnesota derzeit das Wort eiskalt hört, der buchstabiert die erste Silbe womöglich ICE, so wie Eis, die gerade in Minneapolis rücksichtslos vor, ja über Leichen gehende Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten. Zwei unbescholtene Bürger Minnesotas, die Dichterin Renee Nicole Good und der Intensivkrankenpfleger Alex Pretty, haben Schergen des Immigration and Customs Enforcement im Januar auf offener Straße eiskalt erschossen. Als der Verlag des norwegischen Bestsellerautors Jo Nesbø sich entschloss, dessen neuen Kriminalroman Minnesota als eiskalte Spannungsliteratur anzupreisen, konnte er natürlich so wenig wie Jo Nesbø selbst ahnen, welche traurige Aktualität diesem Buch zukommen würde. Minnesota behandelt freilich einen fiktiven Fall von tödlicher Waffengewalt. Sabine Zaplin hat den neuen Krimi von Jo Nesbø gelesen.
Mordermittler Bob Oz ist einer jener Männer, die nie gelernt haben, mit ihrem Schmerz umzugehen. Stattdessen betäubt er ihn lieber mit Arbeit, in den Kneipen von Minneapolis, eine Zeit lang auch bei Frauen. Nicht umsonst nennen seine Kollegen im Morddezernat ihn One-Night-Bob. Seit dem Unfalltod seiner kleinen Tochter, der ihn auch seine Ehe gekostet hat, ist Bob Oz haltlos, trostlos, innerlich tot. Darum ist ihm auch das triste Apartment gleich so vertraut, in dem der mutmaßliche Mörder eines illegalen Waffenhändlers gehaust und von hier aus auf sein Opfer geschossen hat. Auf einer Insulinschachtel entdeckt Bob Oz den Namen des Verdächtigen, Thomas Gomez. Und noch etwas entdeckt Bob Oz am Boden zwischen den Dielen, die Visitenkarte eines Tierpräparators.
Nein, vor Minnesota war ich...
Ein Auslöser für Minnesota war meine Faszination für Tierpräparationen. Ein Onkel von mir hat sich damit beschäftigt. So bin ich während meiner Arbeit am Manuskript tief eingetaucht in diese verrückte Welt und habe bei sogenannten Taxidermisten gründlich recherchiert.
Und so landet Bob Oz, der traurige Ermittler in Jo Nesbøs neuem Kriminalroman Minnesota, in der Werkstatt jenes Taxidermisten, zu dem die Spur der gefundenen Visitenkarte ihn geführt hat.
Als er den Laden betrat, läutete eine kleine Glocke über der Tür. Doch kaum waren die letzten Töne verklungen, legte sich eine Stille um ihn, die mehr als nur die Abwesenheit von Lauten war. Wie in einem Grab, dachte er, und betrachtete die stummen Tierkörper. Er war überrascht, wie ausdrucksstark die Tiere waren, als hätten sie alle eine Geschichte zu erzählen.
Vom Tierpräparator erfährt Bob Oz das Geheimnis von Thomas Gomez, dem einsamen Mörder. Er war mit seiner Frau und den beiden Kindern zum Essen in einem Diner, als es dort zu einer Schießerei zwischen zwei verfeindeten Gangs kam. Die Familie kam dabei ums Leben, nur Gomez blieb übrig. Doch während Bob Oz ihn aufzuspüren versucht und das Schicksal des Mannes ihm dabei viel näher rückt, als ihm lieb ist, nimmt parallel dazu die Geschichte selber immer größere Dimensionen an. Es kommt zu weiteren Mordfällen, alle weisen auf einen Zusammenhang mit Waffenhandel hin. Als schließlich der Hinweis auftaucht, dass es während der Eröffnung der Konferenz der National Rifle Association zu einem Anschlag auf den Bürgermeister kommen soll, scheint alles aus dem Ruder zu laufen, zumal der Täter noch etwas ganz anderes plant. Was Jo Nesbøs neuen Kriminalroman auszeichnet, ist sein vielschichtiger Umgang mit dem Thema Waffen. Da steht zum einen eine skrupellose Waffenlobby mit ihren teils illegalen Unterhändlern bereit, gedeckt von der Politik, die ihrerseits tief verflochten ist in die Geschäfte der Händler. Da sind auf der anderen Seite jene, die mal mehr, mal weniger schuldlos zwischen die Fronten geraten. Und dann gibt es Menschen wie Bob Oz und den von ihm gejagten Täter, die am eigenen Leibe erfahren haben, welche Wunden Waffen auch bei jenen hinterlassen, die ihre Angehörigen nur aufgrund der Tatsache verloren haben, dass tödliche Schusswaffen jederzeit und überall zur Verfügung stehen dürfen. dass nun ausgerechnet ein Autor von Kriminalromanen, dessen Kernkompetenz im Ersinnen von Kapitalverbrechen unter Einsatz eben solcher Schießgeräte besteht, sich gleich auf mehreren Ebenen in seinem Roman mit der Fragwürdigkeit derselben und eines allzu liberalen Umgangs seiten der Politik damit auseinandersetzt, könnte ihm um die Ohren fliegen. Doch Jo Nesbø umschifft diese Gefahr sehr geschickt, indem er in einer Rahmenhandlung einen fiktiven norwegischen Schriftsteller auf Recherchereise nach Minnesota schickt, um dort den Spuren der eigenen Geschichte zu folgen. Einer Geschichte, in der einem Tierpräparator eine ganz besondere Rolle zukommt, ähnlich der des Schriftstellers, der sich in die Perspektive seiner Figuren hineinschreibt.
Das Schwierigste sind die Augen. Man muss lange suchen, um wirklich lebendige zu bekommen. Mit den richtigen Augen ist schon die halbe Arbeit getan.
So sagt es Jo Nesbø. Sabine Zaplin stellt seinen neuen Krimi vor. Minnesota heißt der, aus dem Norwegischen übersetzt hat ihn Günther Frauenlob. Erschienen ist dabei Ullstein für 24,99 Euro. Sie hören Bayern 2. Heute, an diesem Montag, erscheint auf Deutsch das Buch eines jungen 34-jährigen Autors namens Ocean McKenna, der mit diesem Romandebüt in seiner Heimat Irland 2022 einen Überraschungserfolg gelandet hat. Zuvor war er 2017 bereits von der Irish Times als einer der besten Spoken-Word-Künstler des Landes bezeichnet und ausgezeichnet worden. Hitzetage heißt sein hochgelobter erster Roman in der deutschen Übersetzung von Hans-Christian Oeser und Alexandra Titze-Grabitz. Wir begleiten darin eine queere Londoner Clique Anfang 30-Jähriger durch ein langes Sommerwochenende, an dem sie Weichen stellen müssen für ihr zukünftiges Leben. Unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger hat den Autor Ocean McKenna getroffen.
Juni 2019. London schwitzt in einer brütenden Hitzewelle und ein Wal ist in der Themse gestrandet. Eine Meeresbiologin, die aussieht wie die verstorbene Prinzessin Diana, wird zur Social-Media-Sensation, während sie versucht, den Wal zu retten. In einer illegalen WG wird eine massive Party vorbereitet und an diesem Wochenende werden Ed, Maggie und Phil wichtige Weichen für ihr Leben stellen. Sie sind Anfang 30, halten sich mit Kellnern und Kurierfahrten über Wasser, kratzen mühsam die Miete für ihre feuchten Wohnungen zusammen und kämpfen mit ihren Gefühlen. Eds Freundin Maggie ist plötzlich schwanger und ihn quälen Geheimnisse.
Wir schreiben das Jahr 2019 und du bist fähig zu lieben. Ein netter Kerl, ein guter Vater, du willst sie, sie will dich. Sie weiß nicht, dass du ihrem besten Freund ein Ei auf dem Schädel zerschlagen hast und dass du gestern einem Mann in eine Toilette gefolgt bist und alles getan hättest, was er von dir verlangt hätte.
Der irische Autor Ocean McKenna, 34 Jahre alt, lebt selbst in einem Council Estate in Hackney in Ost-London und beschreibt die Lebensbedingungen und die queere Szene, die er selbst kennt. Und obwohl es um Sterblichkeit, Existenz am Rande der Pleite und Sprachlosigkeit geht, ist der Unterton des Buchs fast heiter.
I was interested in writing a book which had a sense of joy and euphoria, and I wanted to write something that was pleasurable to read.
Ich wollte ein Buch schreiben, das Freude und Euphorie ausstrahlt und das man gerne liest. Ich wollte zeigen, wie wirtschaftliche und soziale Lebensumstände einschränken, aber den Figuren dann Möglichkeiten für eine vielversprechendere Zukunft, für neue Perspektiven eröffnen. Ich bin sehr optimistisch, was die Fürsorge und Freude angeht, die zwischen Menschen und Gruppen entstehen kann und wie diese oft unter widrigsten Umständen bestehen bleibt. McKenna hat bisher vor allem Theaterstücke verfasst. Mit einem Stipendium schrieb er dann seinen Debütroman Hitzetage, der 2022 im englischen Original erschien und mit dem London Writers Award ausgezeichnet wurde. Was das Buch so fesselnd macht, sind seine szenischen Schilderungen, die auch in der deutschen Übersetzung sehr plastisch wirken.
Er sieht zu, wie sich vor den Pubs die Gäste drängen. Da sind Männer mit lockerer Krawatte, lockerer Zunge, lockere Männer, die sich immer lockerer geben. Ausgezogene Oberteile, verlorene Oberteile, Tattoos in Kursivschrift, Silberkettchen, Goldkettchen, nackte Hälse und frische Fade-Cuts. Die verbrannte Kopfhaut leuchtet rosa wie Kochschinken.
Das Buch ist auch eine Liebeserklärung an London, die den Vibe in den östlichen Vierteln Bermondsey und Hackney, wo Gentrification Gentrifizierung und Verfall nah beieinander liegen, präzise beschreibt.
I'd only been in London for about a year and a half.
Ich war erst anderthalb Jahre in London, als ich mit dem Schreiben des Buchs begann. Es war alles so neu für mich, wirkte sehr lebendig, ich sog alles ein. Ich hatte noch nie in einer so großen Stadt gelebt und es fühlte sich an, als würde sich mir dadurch vieles eröffnen. Ich war total begeistert und wollte dieses Gefühl einfangen.
Excited by London and I wanted to capture that feeling.
Als Klammer und verbindendes Element zieht sich der gestrandete Wal durch das Buch und zwar nicht nur als schlagzeilenträchtige Sensation. Ich wollte ein großes Ereignis in der Stadt schaffen, auf das die verschiedenen Charaktere reagieren. Etwas mit Nachrichtenwert, über das alle reden. Der Wal erfüllte also einen praktischen Zweck, aber ich wollte mit ihm auch ökologische und politische Themen aufgreifen und auf der emotionalen Ebene das Gefühl, gefangen und fern der Heimat zu sein.
O'Sheen McKennas Debüt Hitzetage ist bei Residenz erschienen für 26 Euro. Der Roman, um den es jetzt geht, ist ein großer Jux, ein intellektueller, irrwitziger, unendlicher Spaß, ein Infinite Jest für Literaturnerds. Schleifen erzählt eine frei erfundene Geschichte, die vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Zukunft unseres 21. Jahrhunderts reicht. In ihrem Zentrum steht eine Frau, die Linguistin ist. Eine Zeit lang ist sie mit einem Mathematiker liiert und gemeinsam mit ihm versucht sie, eine Sprache zu kreieren, zu erfinden, die so wie die Zeichensprache der Mathematik universal verständlich ist. Sie schart Leute um sich, das Ganze wird ein Kult, eine richtige Bewegung, die sich rasant radikalisiert. Deren Anhänger nennen sich Nonverbalisten, begehen Brandanschläge auf Wörterbuchverlage und tragen als Kopfbedeckung gerne Buchdeckel oder Buchumschläge. Die gelten nämlich als Erkennungszeichen. Je mehr Buchumschläge sie auf ihrem Haupte tragen, desto höher ist ihr Rang innerhalb dieser seltsamen Sekte der Nonverbalisten. Ersonnen hat all das und noch viel mehr herrlich Schräges der junge österreichische Autor, Poetry-Slammer und Musiker Elias Hirschel, der unter anderem mit seinem satirischen Schlüsselroman Salonfähig über die aalglatte karrieregeile Generation von Sebastian Kurz Aufsehen erregt hat. Ich freue mich sehr, dass mir Elias Hirschel aus einem Studio des ORF in Linz zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Hirschel.
Hallo, freut mich.
Franziska Denk heißt ihre Hauptfigur und die hat nicht nur eine Leidenschaft für das Entwickeln neuer Sprachen, sie leidet auch unter einer abnormen körperlichen Reaktion auf Sprache. Was genau ist das für eine Reaktion?
Genau, sie leidet an einer Art so überbordenden Hypochondrie, die dann aber wirklich auf den Körper übergreift. Also sie bekommt jede Krankheit, von der sie hört oder liest, beziehungsweise fühlt auch Schmerzen, wenn sie irgendwie einen Skiunfall nacherzählt bekommt. Und das beginnt in ihrer Kindheit und nach schafft sie es dann, sich dagegen so ein bisschen abzuhärten, indem sie sich mit toten Sprachen, so quasi wie mit einem Totimpfstoff dagegen ein bisschen impfen kann.
Franziska Denk möchte, so wie das vor ihr schon Gottfried Wilhelm Leibniz und viele andere versucht haben, die Menschheit mit einer Universalsprache beglücken. Ich habe es schon angedeutet, mit einer Verkehrssprache, die alle verstehen können und die die Menschheit auf eine neue Evolutionsstufe führt, wobei das bei ihr und ihren Anhängern dann recht bald ins komischste Chaos und in Terror mündet. Ich finde das Wahnhafte, was solchen Unternehmungen ja immer innewohnt, das zeigen sie auf herrlich abgedrehte Weise. Selbst Esperanto, so schön und friedliebend die Idee dazu gewesen sein mag, hat sich ja nie durchsetzen können. Aber auch ihre Heldin ist eben fasziniert von diesem uralten Menschheitstraum, der so alt ist wie die babylonische Sprachverwirrung, dass alle Zungen eine Zunge werden. Lingua vitae oder kurz lite, Sprache des Lebens, heißt ihre Sprache. Was ist das für eine Sprache, die sie da kreiert?
Das ist eigentlich quasi nur das Ziel, auf das sie hinarbeiten will. Und ich glaube, so ganz, ob es wirklich erreicht wird, ist, glaube ich, so ein bisschen unklar. Es beginnt damit, dass sie zuerst eine Sprache erschaffen innerhalb dieser Bewegung, die alles einfach nur sehr, sehr genau benennen soll. Und dadurch werden die Wörter aber immer länger und man bräuchte schon ein ganzes Lexikon, um einen einzigen Gegenstand zu benennen, weil man die gesamte Geschichte des Gegenstandes mit angeben muss. Und das führt dann dazu, dass eine Sprache entsteht, wo man eigentlich den Gegenstand selber in den Mund nehmen und ausspucken müsste, weil das die einzige Weise ist, korrekt auf diesen Gegenstand zu referieren. Genau, die stirbt dann aus, also das war so der fehlgeschlagene Entwurf und der nächste ist dann eher so mystischerer Natur und ist eine Sprache, die man immer wieder neu lesen kann und die einem immer wieder eine neue Leseanleitung gibt, also wo man die gleichen Zeichen auf unendlich verschiedene Weisen interpretieren kann und dadurch unterschiedliche Dinge sieht, auch unterschiedliche Welten wahrnimmt.
Und die sich ja auch in gewisser Weise immer wieder selbst neu erschafft und fortzeugt, diese Sprache, oder?
Genau, die in sich irgendwie lebendig zu sein scheint und immer mehr Sinn hervorbringt und anscheinend unendlich viel Informationen in sich selber abgespeichert hat.
Ich habe gelesen oder gehört, dass Sie, Herr Hirschel, die Sapir-Whorf-Hypothese für wichtig befunden haben als Ausgangspunkt beim Schreiben dieses Romans. Das ist eine linguistische Theorie. Was besagt diese Sapir-Whorf-Hypothese?
Wenn ich es jetzt richtig habe, ist glaube ich, die Grundannahme, dass einfach unterschiedliche Sprachen zu unterschiedlichen Weltsichten führen oder zu unterschiedlichen Wirklichkeitswahrnehmungen. Und dann gab es eben so Theorien, dass vielleicht irgendwelche Völker im Amazonas keine Vorstellung von der Zukunft haben und weil sie kein Wort für Zukunft haben zum Beispiel. Das gilt ein bisschen widerlegt, glaube ich. Also es ist, alle Menschen haben ungefähr eine ähnliche Vorstellung von jetzt den Grundsachen von Zeit und Raum. Ich glaube, in Einzelheiten stimmt es manchmal dann schon, wie viel Verantwortungsgefühl man hat, wenn einem eine Vase zerbricht. Da gab es mal ein Experiment, dass das in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ist, weil man es manchmal eher auf sich selber bezieht und manchmal eher so auf die Welt selber bezieht. Genau, und im Buch ist aber die Überlegung, was wäre, wenn das wirklich noch viel mehr physische Kraft hätte und wenn unterschiedliche Sprachen wirklich zu ganz unterschiedlichen Weltwahrnehmungen führen, bis zu dem Punkt, dass man sich dann gegenseitig vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt, weil man so ganz andere Welten sieht.
Schleifen heißt ja nicht nur Ihr Roman, sondern auch der autofiktionale Roman Ihrer Heldin, Franziska Denk, den die da schreibt in ihrem Roman. Was hat es mit den titelgebenden Schleifen auf sich?
Genau, in Schleifen kommen ganz viele fiktionale Bücher vor, die von denen, glaube ich, auch so ein Drittel wahrscheinlich auch im Joyner-Verlag, also in meinem Verlag, erschienen sein sollen. Der Titel war einfach jetzt ganz lange, viele Jahre schon der Arbeitstitel und irgendwie konnte ich mir dann keinen anderen mehr vorstellen, aber er bezieht sich am ersten, also einerseits auf die Möbius-Schleife, eine mathematische Form, aber vor allem auch generell einfach auf zyklische Prozesse, auf alles, was sich selber wieder einspeist und dadurch selbst erschafft, selbst weiter befeuert, zum Beispiel eben auch eigentlich Hypochondrie oder sowas in die Richtung, dass man sich eben durch die Angst, eine Krankheit zu haben, dann vielleicht wirklich selber krank macht auf eine Art oder eher so paradoxe Schleifen, mathematische Zirkelschlüsse, genau.
Ja, Sie haben ja keine Angst vor Karlauern, glücklicherweise, und lieben Sprachspielereien, was man schon daran erkennt, dass Ihre Hauptfigur im Laufe der Geschichte zahlreiche Wiedergänger und Wiedergängerinnen findet in Gestalt von Personen, deren Namen jeweils Anagramme von Franziska Denk sind, wie etwa Franka Senzig, Nesrin F. Zackert, Dirk Fetznankers, Frank Zankseid oder Dr. Anke Fistzank. Und doch ist das ja keine Spielerei um der bloßen Spielerei willen, sondern hat dann auch vielleicht mit Bezug auf den Titel Schleifen seinen tieferen Sinn, oder?
Genau, es zerfällt immer mehr im Laufe der Geschichte, was vielleicht erfunden sein kann, was echt ist, was vielleicht eine Erfindung der Protagonistin sein könnte, ob sie selber eine Erfindung von jemand anderem ist. Es gibt eben so diese ganze zweite Ebene von Germanisten und Germanistinnen, die dann über das Werk von Franziska Denk schreiben. Eine Annahme, die da vorkommt, ist auch, dass Franziska Denk vielleicht gar nicht existiert, sondern ein Kollektiv aus vielen verschiedenen Leuten darstellt. Und ja, genau, also diese Grenzen werden immer weiter vermischt. Und da gab es auch ganz coole historische Vorbilder. Also es gibt das Mathematikkollektiv Nicolas Bourbaki, der quasi auch nie existiert hat, sondern viele verschiedene Leute war. Genau.
Ja. Wenn es um Sprache geht, Herr Hirschel, dann ist Ludwig Wittgenstein nie weit. Der taucht auch immer mal wieder auf am Rande in Ihrem Roman und sei es in Form seiner beiden berühmtesten Sätze: Die Welt ist alles, was der Fall ist, und worüber oder wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Allerdings wird hier als Quelle nicht Wittgenstein und sein Traktatus angeführt, sondern der eine Satz wird fälschlicherweise als alte römische Weisheit ausgegeben und der andere wird einem fiktiven philosophischen Heretiker des Mittelalters zugeschrieben, der auf dem Scheiterhaufen endet. Das kann man jetzt erstmal als den Spaß nehmen, der es sicherlich auch ist, aber dahinter verbirgt sich im Roman eine ernste Frage, finde ich zumindest, nämlich die, worauf kann man sich überhaupt noch verlassen? Dieser Mikrostaat, den Franziska Denk da irgendwann dann ja als Anführerin auch noch errichtet, ist eine einzige Fake-News-Hölle, wo gar kein Verlass mehr ist auf Fakten, wo Informationsprohibition herrscht, also wo Lügen von den Mächtigen als Wahrheit ausgegeben werden, wo einem das Wort auch im Munde andauernd verdreht wird. Diese Verunsicherung erinnert mich sehr an unsere Zeit. War das auch Ihr Ziel, diese Verunsicherung unserer Tage in dieser Geschichte irgendwie aufzufangen?
Ich glaube, das kam so parallel dazu irgendwie dann, weil die Idee selber war, glaube ich, schon relativ alt bei mir. Oder ich habe halt einfach schon ziemlich lange an dem Buch gearbeitet und alles, was Fake News anging oder alles, was Quellenerfindungen ist, ist halt einfach nur mehr geworden und leichter geworden. Also, dass man... Ich glaube, wie ich das angefangen habe, war mir noch nicht so klar, dass man dann auch komplette Videos aus dem Nichts generieren kann, die man vielleicht jetzt als KI noch irgendwie ganz gut entlarven kann, aber die sicher auch noch realistischer werden in der Zukunft. Das war jetzt so aus Versehen, ehrlich gesagt. Also es war so einfach eine Parallelentwicklung zu den Nachrichten. Aber genau, ja, passt natürlich ganz gut dazu.
Auf jeden Fall stürzen Sie mit Ihren Mitteln, mit den Mitteln der Literatur, den Leser ständig mit großer Lust in neue Ungewissheiten. Man fragt sich eigentlich permanent, Moment mal, gab es das jetzt wirklich oder ist das erfunden? Zum Beispiel dieses angeblich letzte Treffen der Gruppe 47 auf Schloss Dobrzysch bei Prag, wo Franziska Denk 1968 ihren Text »Die Truppen des Warschauer Paktes werden diese Lesung unterbrechen« vorträgt. Und dann habe ich festgestellt, habe es natürlich gegoogelt, nein, dieses Treffen gab es zwar nicht, aber 1968 hätte die Gruppe 47 eigentlich dort auf diesem Schloss in der Nähe von Prag tagen wollen, doch das konnte sie dann eben nicht mehr, als der Prager Frühling so brutal niedergeschlagen worden war. Für Sie ist das die Steilvorlage dafür, einfach mal auszuspinnen, wie es dort gewesen sein könnte. Also Literatur eigentlich als das große Was wäre gewesen, wenn, oder?
Ja, ich habe dann, also so von der Methode her, habe ich dann irgendwann gedacht, es ist eigentlich relativ ähnlich wie Forrest Gump, weil halt ziemlich viele Ereignisse im Roman auf eine Art real sind, im Sinne von, es gab ein historisches Vorbild dazu manchmal. Genau, oder es hat eben eine Sache noch gefehlt, dass es dazu gekommen wäre. Aber es so quasi die Ausgangslagen spiegeln oft historische Ereignisse und manchmal wirklich nur sehr metaphorisch. Also es gibt gegen Ende des Buches so eine Art Namenspandemie, die dann ungefähr ein bisschen ähnlich abläuft wie die Corona-Pandemie, aber halt ganz andere Effekte hat. Ja, genau.
Das sagt Elias Hirschel. Sein sehr empfehlenswerter Roman Schleifen ist im Scheuner Verlag erschienen für 26 Euro. Herr Hirschel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
Und vielen Dank, sehr gern.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach der britischen Crime Lady Dorothy Leigh Sayers. Gewusst hat's neben vielen anderen Dietrich Helmuth aus München. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Auf zu einem neuen Gast in der Hotellobby. Erraten Sie, welcher leider viel zu früh verstorbene Schriftsteller hier an der Rezeption steht.
Willkommen im Oxford Hotel. Was kann ich für Sie tun?
Ist meine Mutter schon in Sydney angekommen?
Wohlbehalten, Sir. Sie hat ihr Zimmer bereits bezogen.
Das trifft sich gut.
Wie lange gedenken Sie zu bleiben?
Eine Woche. Dann geht's zurück nach Samoa.
Wie man hört, sind die Zustände auf Ihrer geschätzten Insel etwas turbulent.
Drei Nationen liefern sich eine Miniaturprügelei. Die Amerikaner, die Briten und die Deutschen.
Da sitzen Sie ja zwischen den Stühlen.
Ich habe 314 Morgen wundervollen Grundes im Busch hinter Apia. Und mein Haus ist bald fertig. Was will man mehr?
Macht die Lunge wieder Ärger, Sir?
Ich glaube nicht, England noch einmal wiederzusehen.
Sind Sie nicht Schotte?
Mit Leib und Seele. Die gesamten Highlands habe ich zu Fuß durchstreift.
Ihre letzten Abenteuerromane habe ich verschlungen.
Wirklich?
Diese Entführungsgeschichte.
Gerade arbeite ich an einer Fortsetzung.
Was Sie nicht sagen.
Aber seien wir ehrlich. Ich bin eine Null in der Literatur. Eine Attrappe.
Oh, nicht doch.
Ich werde nur von Zeitungsschreibern, von meinen Kollegen und von kleinen Jungs gelesen.
Oh, kleine Jungs sind nicht das schlechteste Publikum. Und große selbstverständlich.
Alles wird heutzutage detailliert beschrieben. Kampf dem Adjektiv. Auf die Handlung kommt es an.
Ganz meine Meinung, Sir.
Vielleicht ist die Bestimmung unseres Lebens ja nicht der Erfolg, sondern heroisches Versagen.
Aber sollten wir die Welt nicht ein wenig besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben?
Absolut. Das nehme ich mir auch immer wieder vor.
Ihr Zimmerschlüssel, Sir?
Danke.
Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt hier in Sydney.
Mit der Hoffnung zu reisen ist besser, als das Ziel zu erreichen.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder per Mail an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das Büchermagazin gibt's auch in der ARD Audiothek. Hier finden Sie auch eine Liste aller in dieser Ausgabe besprochenen Titel.